Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts, in dem es um gute Rezepte, ungewöhnliches Essen und viele, viele Kochbücher geht. Mein Name ist Maike von Galen, ich bin Food-Journalistin und Kochbuchfan, seit ich auf den Valentinas-Blog gestoßen bin und Katharina Höhm kennengelernt habe.
Ich bin Katharina Höhm, Chefredakteurin von dem Blog Valentinas Best of Cookbooks. Wir sind ein Team von 16 Rezensentinnen, zu denen auch du gehörst, liebe Maike, die Valentinen. Neben dem Blog, auf dem täglich Neues live geht, gebe ich einen sehr beliebten Newsletter heraus und jetzt gibt es auch diesen Podcast. Ich freue mich sehr auf diese neue Folge.
Valentinas Best of Cookbooks, der Podcast von und mit Katharina Hönk und Maike von Gaal.
Katharina, hast du schon Pläne, was du am Wochenende kochen willst?
Also zum einen kommt unsere Tante und die hat Geburtstag am Sonntag. Also es muss einen Geburtstagskuchen geben. Und da bin ich ein bisschen hin und her gerissen oder ich muss genau noch nachfragen, was sie dann möchte. Frucht oder Schokolade, das sind ja immer sozusagen die Spannweite. Und letztens hatte ich nämlich diesen Ottolenghi-Schokoladenkuchen von Valentinas gebacken und war völlig begeistert davon. Hast du den mal ausprobiert?
Nee, aber gute Schokoladenkuchenrezepte bin ich immer sehr offen für. Was ist dessen Geheimnis?
Ja, das ist wirklich faszinierend. Also in diesen Kuchen kommt sehr viel Wasser. Es ist ein ganz wässriger Teig und ich war auch wirklich perplex. So diese Teigkonstellation kannte ich noch gar nicht und dabei ging er dann so schön auf und hatte sowas Biskuithaftiges, weil ich mag eigentlich diese amerikanischen, US-amerikanischen Kuchen nicht so gern, die so kompakt sind. Weißt du, die sind dann immer so...
Da kriegst du Bauchschmerzen nach dem zweiten Bissen.
Ja, genau. Ich hab's halt gern biskuitig und leicht und der hat so einen Charakter und ich war völlig begeistert, weil der... Also der Teig trägt sozusagen das gesamte Genusserlebnis. Du brauchst dann eigentlich nicht wirklich noch eine Schokoladencreme. Ein bisschen Sahne ist natürlich immer schön. Ganz toll.
Ah, sehr schön. Ich habe letztes Wochenende auch gebacken aus dem aktuellen veganen Kochbuch, was ich zur Rezension habe. Und zwar habe ich gedacht, ich verbinde zwei Sachen, nämlich vegan und Rhabarber. Das sind beides Dinge, denen mein Mann sehr skeptisch gegenübersteht. Und dann war sowieso klar, dass er den Kuchen nicht essen wird. Was er wirklich sehr unverschämt fand, dass ich einen Kuchen backe, von dem schon klar ist, dass er ihn nicht mag. Und die haben, wie ja viel diese veganen Backrezepte, auch mit diesem Kichererbsenwasser gearbeitet, diesem Aquafaba. Habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich fand tatsächlich, der Effekt war, dass man, wenn man den Teig probiert hat, gedacht hat, das kann nicht schmecken. Das war so eine Mandelcreme, die da oben drauf kam und die war eben auf der Grundlage von gemahlenen Mandeln und dem Aquafaba und es schmeckte sehr kichererbsig noch im Rohzustand. Dann kam aber eben diese Schicht Rhabarber da drauf und als der dann gebacken war, war das Schöne, dass sich dieser saure Rhabarber mit diesen sehr süßen Mandeln irgendwie so verschmolzen hat. Und ich war skeptisch, weil der Rhabarber gar nicht bearbeitet war. Der war nicht gezuckert, nicht gekocht, sondern einfach wirklich roh da draufgelegt. Aber der gab eben dann diesen sauren Saft ab und das war eine unheimlich schöne Konsistenz. Also es war ein großer Erfolg. Aber da den außer mir hier keiner gegessen hat, habe ich immer noch ein Stück. Das ist das Gute.
Ja, das ist immer auch ein interessantes Thema, ja, dieses Kochen für die Familie, weil das ja immer sehr einschränkend ist. Ne?
Absolut. Es gibt so Lebensmittel, die man einfach nicht einkaufen kann, weil sie jemand hier nicht isst. Und da haben wir eine lange Liste von tatsächlich.
Ja, bei uns auch. Also ich esse ja eigentlich wirklich alles und ich esse zum Beispiel auch gerne Blutwurst, natürlich von einem sehr guten Metzger und auch Leber, aber das wird überhaupt nicht gemocht. Aber man kann das wirklich sehr weit spinnen und da leide ich immer so ein bisschen drunter. Ab und zu kaufe ich es dann einfach für mich. Machst du das auch?
Ja, und es wird aber immer als Protestkauf hier interpretiert. Also ich kaufe da nicht Rhabarber, weil ich gerne Rhabarber essen möchte, sondern um ihn zu ärgern. Das ist irgendwie immer die Interpretation. Und auch tatsächlich Fenchel. Ich liebe Fenchel, aber kann den hier nicht machen. Ich kann nichts mit Ingwer machen. Ja, Kapern. Das sind also oft so Kleinigkeiten, die einfach ein Rezept nochmal sehr viel besser machen würden. Oder halt in den Augen meiner Familie versauen würden.
Ja, das ist ein sehr sozialer Aspekt, also im Grunde sozialer Rahmen, der einer Köchin zu Hause gesetzt wird. Ich finde auch. Ich habe zum Beispiel auch als junge Mutter, stellt sich auch sehr ganz früh die Frage, kochst du für deine Kinder oder kochst du für dich oder für die Familie so, ne? Und ich habe mich irgendwann entschlossen, nachdem ich mich mal so ein bisschen eingelesen hatte, auch bei den Kindern, ne, dieses Heranführen, dass ich mir gesagt habe, ich nehme da nur bedingt Rücksicht, insofern, dass ich halt koche und das anbiete und es natürlich nicht zu scharf ist und nicht zu davon. Aber wenn sie es nicht mag, braucht sie es nicht essen, dann gibt es ein Brot, aber ich fange nicht an, dauernd Spaghetti mit Tomatensauce zu machen.
Ja, das stimmt. Das ist auch, glaube ich, das Undankbarere noch, weil wenn man etwas kocht, von dem man es zumindest selber gerne isst, dann ist es auch nicht so schlimm, dass die Kinder sagen, ich habe keine Lust, es zu essen. Wenn ich aber was gekocht habe, was ich extra für die Kinder gemacht habe und dann haben sie ihren ich esse Nudeln nur pur mit Butter Tag, ist es viel frustrierender.
Das ist ja dann noch schlimmer. Das tut dann noch mehr weh. Man hofft, dass es doch ihr Geschmack trifft und es ist wieder nicht. Ja, ich habe mich da auch ausgeklinkt und ich glaube, für meine Tochter war es nicht so schön, dass sie dauernd andere Rezepte oder Gerichte bekommen, weil ja Kinder Ritualisten sind. Also die lieben ja die Wiederholung sozusagen und deswegen war das bei uns eben ganz anders, aber das wird schon irgendwann seine Früchte tragen, denke ich.
Auf jeden Fall. Was sie übrigens gut gegessen haben, waren die Empanadas, die ich gestern schon gemacht habe.
Das Rezept.
In dieser Kategorie kamen wir in dem großen Fundus des Valentinas Archivs. Katharina, was hat es damit auf sich?
Ja, das Archiv von Valentinus ist tatsächlich ein ganz besonderes, denn es umfasst nicht nur inzwischen 3700 Rezepte. Nein, diese Rezepte haben wir alle getestet im Rahmen der Rezensionen. Denn für unsere Rezensionen kochen wir ja vorab mindestens 5 Rezepte 1:1. Die besten Rezepte werden eben mit der Rezension dann veröffentlicht. Und dieser Fundus, dieses Rezeptarchiv ist eben über die Jahre seit der Gründung des Blogs 2008 entstanden. Und das ist natürlich ziemlich großartig, weil diesen Blog kann man nicht nur jetzt nutzen inzwischen bei der Frage, ist ein Kochbuch empfehlenswert, sondern auch bei der täglichen Frage, was koche ich heute?
Und wir haben uns aus diesem großen Fundus diesmal ein Rezept fürs Picknick rausgesucht.
Ich habe ja so lange in Berlin gelebt und da wird man ja Ausflügler, weil man ja sonst einfach nicht genug Grün hat. Und das hieß also, jeden Samstag oder Sonntag wurden die Sachen eingepackt und wir sind rausgefahren sozusagen ins Grüne. Und da stellt sich ja schon ganz schnell die Frage, was nimmt man mit? Ich finde das eine sehr interessante Rahmenbedingung, nämlich diese Picknickküche, weil du ja, die Sachen müssen Hitze aushalten können, die Sachen müssen gut transportiert werden können. Also es muss kalt gegessen werden können. Es ist eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis, finde ich. Nichtsdestotrotz gibt es ja eigentlich nicht viele Kochbücher und man hat sammelt da selber so seine Rezepte, die man halt verwendet. Und Empanadas habe ich mal vor Jahren in einem sehr, sehr guten Backkochbuch entdeckt und für mich lieben gelernt. Und deswegen dachte ich, heute probieren wir das Rezept von der Ursula Schersch aus. Den sehr kinderfreundlichen Tomaten-Käse-Empanadas.
Ich weiß nicht, ob du es gerade gehört hast, aber mein Magen knurrt tatsächlich schon wahnsinnig, weil ich hier jetzt schon die ganze Zeit vor diesem Teller mit diesen Empanadas sitze und heute Morgen auch extra nicht gefrühstückt habe. Also, du hast sie auch schon da.
Ja, ich habe sie auch da. Heute Morgen frisch gebacken.
Ah, okay, das heißt, deine sind noch ein bisschen warm.
Nee, jetzt sind sie tatsächlich ausgekühlt, aber genau, heute Morgen im Schlafanzug, ich sag's jetzt mal, stand ich also da und habe für unseren Podcast die frisch gebacken, genau. Und aber sie sind sehr schön geworden. Ich fand diesen Teig so spannend. Ging dir das auch so?
Absolut, der hatte was unheimlich Elastisches. Sie hat ja zur Auswahl gestellt, ob man Weißwein oder Wasser nimmt. Ich habe natürlich Weißwein genommen, weil ich das irgendwie spannender fand. Finde aber, man schmeckt den nicht raus. Also ich hatte mir das irgendwie stärker vorgestellt, diesen Säuregeschmack oder so. Und hatte ich den in der Küchenmaschine gemacht. Und als ich ihn rausnahm, den konnte man wirklich ziehen wie Gummi. Und der war unheimlich gut zu verarbeiten, gar nicht klebrig.
Ach, interessant. Ja, genau. Also ich habe, schön, dass du es mit Weißwein probiert hast. Ich hatte keinen da. Genau, ich habe Wasser genommen und dann habe ich es erst mit der Küchenmaschine verwendet. Und in dem Rezept steht ja ausdrücklich drin, 10 Minuten kneten. Und dann erschien er mir aber so feucht. Und ich hatte dann noch so einen alten Kommentar im Kopf, dass es bei jemandem mal nicht so funktioniert hatte, war mir da aber nicht so sicher. Deswegen habe ich dann den Teig rausgenommen und mit der Hand geknetet. Und es war wirklich faszinierend, wie der nach dieser ganz klitschnasse Teig richtig schön kompakt und toll ausrollbar wurde.
Voll. Mhm. Wobei ich getrickst habe, ich finde immer dieses Ausrollen und dann Ausstechern, das habe ich auch bei Weihnachtsplätzchen, das macht mich wahnsinnig, weil du immer diese Reste wieder zusammen und ich finde es wahnsinnig anstrengend. Deswegen habe ich eine Rolle gemacht und mir Scheiben abgeschnitten. Dann hast du sowieso schon diese kreisrunde Form, diese Scheiben machst du dann einfach noch ein bisschen flacher und dann geht es für mich leichter, aber das ist vielleicht auch meine Phobie vor weit ausgerollten Teigen, die dann immer an irgendeiner Ecke vom Tisch kleben bleiben, weil man kein Mehl hat. Und
Ah ja, das ist clever. Ich kenne, habe auch so ganz viele Videos im Kopf von handwerklich trainierten Dumpling-Makern, die tatsächlich ja auch immer nur ein Stück Teig nehmen und dann einfach mit ihrem Ausroller das sozusagen bearbeiten mit 5, 6 Schritten sozusagen und dann haben die einen runden Kreis. Das wird, glaube ich, sicherlich vor allem so gemacht. Ich denke, wir sind die Ausstecher.
Und die Füllung, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen mehr Käse dran getan, als im Rezept stand. Mir kamen 40 Gramm doch ganz schön wenig vor.
Ich meine, bei Empanadas kommt es wirklich drauf an, die Füllung muss toll gewürzt sein, weil sie halt den ganzen doch etwas neutralen Teig ja auch dominieren muss oder irgendwie spannend machen muss. Und das war gut. Diese italienische ist halt kinderfreundlich, wäre jetzt nicht meine erste Wahl mehr, sage ich ganz ehrlich.
Das stimmt. Also ich glaube auch, es ist sowas, was jedem schmeckt, weil es einfach mit Tomate und gut, Käse muss ich für meine Kinder immer verstecken, haben sie aber tatsächlich auch gar nicht gemerkt. Aber ich habe auch schon deutlich spannendere Füllungen gegessen, das muss man sagen. Für mich hat Empanadas immer ganz viel von Südamerika. Wir haben das in Chile ganz viel gegessen und da gab es, und ich glaube, an die wird einfach nie wieder ein Empanada rankommen, tatsächlich frittierte Käse-Empanada habe ich in Santiago mal gegessen. Die haben mich, glaube ich, für immer versaut.
Ja, man hat doch so kulinarische Erlebnisse, die setzen einfach so einen Maßstab, so eine Referenz, auf die man immer wieder zurückkommt. Ne? Das beste Panna Cotta, alles wird danach und davor wird wieder da an diesem Erlebnis gemessen. Bei Empanadas habe ich das nicht. Da war eben nur mein eines selbst probiertes Rezept, was ich wirklich richtig toll fand.
Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt auch gesehen, es gibt auch hier tatsächlich inzwischen so ein paar Empanadas-Konzepte. Also so richtig weit hat sich das ja noch nicht durchgesetzt. Dabei ist es ja tatsächlich, glaube ich, was womit du einfach sehr viele Menschen völlig happy machst, aber was jetzt nicht dir nachträglich in Erinnerung bleibt.
Das heißt, wenn immer man einen Picknick-Kindergeburtstag hat oder einen Familienausflug, sind diese Empanadas-Käse-Tomaten-Empanadas mit etwas Basilikum das perfekte Rezept sozusagen.
Genau. Aus welchem Buch hast du das eigentlich rausgeholt?
Das war aus dem Kochbuch Taste of Travel von Ursula Schersch, eine österreichische Autorin und Bloggerin, die ich sehr schätze. Und die ist auch eine Reisende und hat von ihren Reisen eben diese Rezepte mitgebracht, dieses aus Chile.
Sind das denn alles Picknickrezepte in dem Buch?
Nee, sind nicht. Das sind alles nur so Best-of-Rezepte oder Lieblingsrezepte aus den Ländern. Aber ich finde, es ist ein sehr schönes Zeichen. Hier gibt es auch zum Beispiel Zigarrenbörek. Das ist ja auch ein tolles Picknickrezept, dass alle überall die gleichen Bedürfnisse haben, nämlich unterwegs essen und picknicken, Ausflüge machen. Da treffen sich alle kulinarischen Länderküchen auf diese Nenner.
Das stimmt. Du hast vorhin schon gesagt, in Berlin macht man immer Ausflüge ins Umland und da muss man ein Picknick dabei haben. Bei welchen Gelegenheiten picknickst du?
Also wir picknicken ganz viel. Also ich war mit meinem Mann oder früher eben auch mit unserer Tochter eben am Wochenende raus und dann wird gepicknickt. Wir hatten sogar früher mal einen Picknickkorb, richtig, auch auf Reisen. Ich finde halt, unter freiem Himmel schmeckt das Essen immer besser.
Das stimmt. Das habe ich auch unseren Kindern schon ganz früh nahegebracht, weil ich das total liebe, auch tatsächlich im Garten. Ich mache das super gern, einfach da eine Decke auf den Boden legen. Das Witzige ist, dass die Kinder sich das auch so einspeichern, dass diese Gerichte dann auch immer für sie damit verbunden sind, dass wir das ja draußen auf der Picknickdecke essen.
Ach, das ist ja entzückend. Das ist ja eine süße Idee. Ja, ich finde, Picknicken ist auch eine tolle Kultur. Und ich bin ja 96 nach Berlin gekommen und Gastronomie in Brandenburg ist nicht so ein Selbstgänger-Thema. Also man muss vorbereitet sein auf den Vorhunger. Man kann nicht irgendwie einkehren wie in Frankreich, dass man immer irgendwo ein Restaurant schon findet. Und ja, so bin ich darauf gekommen und ich finde halt, ich kann halt auch nicht den ganzen Tag Brot essen. Und ich finde, beim Picknick machen ist allerdings ein Punkt, man sitzt manchmal dann ganz erschöpft im Auto, weil man ja das ganze Kulinarische vorbereitet hat oder auf dem Fahrrad, ne, weil man schon 2 Stunden in der Küche stand. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, damit man nicht zu sehr erschöpft sozusagen den Ausflug gibt, nur damit es kulinarisch passt.
Das stimmt. Also diese Einfachheit dabei zu behalten und es eben nicht zu übertreiben, da neigen wir ja natürlich wahrscheinlich auch immer zu. Ich habe tatsächlich ein Buch, was auch sich ums Picknick dreht, mal für Valentinas rezensiert und das ist nach wie vor eins, was ich immer wieder aus dem Schrank hole. Hin und Weg heißt das und das ist tatsächlich bis heute mein absolutes Lieblingspicknickbuch, weil das ganz umfassend wirklich von Suppe, die man mitnehmen kann, über selbstgebackenes Brot, ganz schnell und einfach selbstgebackenes Brot, über ganz viel Salat. Salate, die aber auch so tollen Kniff haben, natürlich aber auch süße Sachen. Ganz dickes Buch, was ganz viele Rezepte hat. Und dazwischen, da muss ich gestehen, da habe ich noch nicht so viel von ausprobiert, hat die Autorin eben auch immer so die Idee, wie transportiere ich das? Und sie sammelt zum Beispiel alte Thermosflaschen, wo sie dann die Suppe reinpackt. Sie hat so ganz viel verschiedene Dosen und Täschchen, die sie sogar näht. Also sind sogar Nähanleitungen drin. Wie gesagt, so weit bin ich noch nie gekommen, aber das ist so unheimlich inspirierend, weil eigentlich so diese Botschaft ist, wenn du es richtig verpackst, kannst du alles mitnehmen.
Also das ist schön, dass du dieses Buch erwähnst. Ich erinnere mich sofort. Damals warst du sehr, sehr begeistert. Tatsächlich ist ja der Kochbuchmarkt rund um das Thema Picknick knapp besetzt. Das wird in England sicherlich anders sein, wo ja Picknickkultur ist sozusagen, Landeskultur ist. Ich habe ein Buch noch rausgezogen, dem bin ich ganz früh begegnet, als ich anfing, Kochbücher zu sammeln, und zwar Von der Lust im Freien zu speisen von Claudia Roden, Picknickrezepte aus aller Welt. Das ist so ein Original als Kochbuch, muss man sagen. So würde man es heute wahrscheinlich nicht mehr publizieren. Das Kochbuch ist tatsächlich ein Original. Es ist wann erschienen? Ich schaue jetzt mal gerade direkt hinten rein, in den 70ern, glaube ich. Es hat keine Bilder. Für alle, die Bilder brauchen, seien hier vorgewarnt. Es ist 1981 erschienen. Und es geht aber auch um sehr einfache Rezepte, belegte Brote auf dänische Art, Creme fraiche, Kräutersoße, Fruchtpürees. Und es ist halt eher so eine Inspiration, als dass es so ganz konkret und ausgefeilt und raffiniert wird. Also eins, wo du reinschaust und dann wird dir schon was einfallen, wenn du danach in deinen Kühlschrank oder in deine Vorratskammer blickst. Was Claudia Roden aber auch darin macht, und das finde ich bei ihr mal bemerkenswert, und das ist einfach eine sehr, sehr gebildete Frau, dass sie sich halt aber auch dem Thema Picknick irgendwie nähert. Und vorhin hatte ich ja diesen Satz schon mal gesagt, dass halt unter freiem Himmel es immer besser schmeckt, und dann mit diesem Satz etwas anders, draußen schmeckt alles besser, fängt ihr Buch an. Und ich weiß noch, als ich das damals in der Hand hielt, dachte ich, ja, genau so, da spricht mir jemand aus dem Herzen. Das fand ich beeindruckend.
Ist das denn in England tatsächlich eine stärkere Kultur, dass man picknickt?
Ja, ich habe das, also ich kenne England jetzt nicht so ausgezeichnet, aber ich habe das dort so wahrgenommen und nehme das auch aus der Ferne so wahr. Und ich habe im Vorfeld auch zum Podcast nochmal bei Amazon Co. UK geschaut, als Recherche sozusagen, was gibt es da an Picknick-Kochbüchern, und dort haben sie einfach ein größeres Angebot, weil das einfach viel mehr verankert ist, gerade auch mit ihren ganzen Events, wie zum Beispiel die Pferderennen. Da kommt man halt mit Picknickkorb. Ob das heute dann auch immer noch so ist, sei dahingestellt, aber ich habe es so wahrgenommen, dass das viel präsenter ist als hierzulande.
Jetzt haben wir ja tatsächlich eigentlich schon über das Picknick ganz viel geredet. Was wir aber bislang vergessen haben, ist unsere Empanadas zu essen.
Richtig.
Das sollten wir dringend nachholen.
Ja. Aber sie werden ja nicht kalt. Das ist ja, sie sind ja kalt.
Doch, kann man auf jeden Fall auch kalt sehr gut essen. Mhm. Also, oder?
Und je mehr man in die Mitte kommt, desto interessanter wird es.
Siehst du, man muss nur lange genug überlegen. Dann findet man an allem noch was Gutes.
Also es funktioniert. Man kann ihm nichts Schlechtes sagen, aber
vielleicht macht man es in zwei Versionen mit einem eher kindgerechten und dann noch für die Erwachsene noch einer anderen Füllung.
Genau, ich glaube auch. Ja.
Und da freuen wir uns natürlich wieder über Ideen.
Also, ja, genau.
Also, wer das gerade hört und eine ganz tolle Empanadas-Füllung kennt, die wir dann für die Erwachsenen beim Picknick noch dazu machen können, freuen wir uns über jeden Hinweis auf jeden Fall. Das Rezept für die Kinder findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und da haben wir natürlich auch die Kochbuchtipps gesammelt, die wir jetzt gerade gesagt haben. Katharina, bekommt man das Kochbuch noch aus den 80ern?
Sicherlich antiquarisch. Man müsste mal schauen. Eigentlich kriegt man ja immer die Bücher dann am Ende doch. Es gibt da viele gute Übersichtsseiten, die antiquarischen Händlerlisten.
Gibt es da bestimmte Seiten, unter denen man das nachgucken kann, ob man das noch bekommt?
Ja, ich empfehle sehr die Seite kocheurobuch.com. Ich öffne sie mal gleichzeitig. Eurobuch.com ist halt eine super geniale Suchmaschine für antiquarische Bücher, Neubücher und Musik. Hier kann man halt tatsächlich auch Suchaufträge einstellen, und diese Suchseite listet halt die Bücher auf die von anderen antiquarischen Seiten, die damit richtig handeln sozusagen. Also die führt das sozusagen zusammen.
Super. Nehmen wir auch mit in die Shownotes, damit dieses Picknickbuch hat dann eventuell jetzt mal einen Boom, wo du das so beschwärmt hast. Und jetzt kommen wir nämlich von ganz alten Büchern zu etwas Neuem, weil wir ja bei Valentinas immer auch die Neuerscheinungen oder vor allem auch die Neuerscheinungen mit im Blick haben und rezensieren.
Druckfrisch.
Da hat Stefanie Ludes diesmal das Buch Nordisch zu Tisch von Mikkel Karstadt in ihrer Küche liegen. Das ist ein dänischer Autor und Kultkoch, der schon einige Kochbücher veröffentlicht hat. Das Cover verspricht einfache Rezepte zum Genießen mit Freunden und Familie. Und schon das Titelbild, auf dem die Sonne auf einen prall gefüllten Tisch scheint, macht sofort Lust auf dieses Buch. Wie ging es dir beim ersten Reinblättern, Stefanie?
Mir ging es ungefähr genauso. Und dieser gefüllte Tisch, der war auch eigentlich das, was mich angesprochen hat bei diesem Kochbuch, warum ich das gerne rezensieren wollte. Weil ich selber, wenn ich Gäste habe, am liebsten solche vollen Tische mit lauter kleinen Gerichten serviere, wo sich einfach jeder kreuz und quer dann über den Tisch bedient und probiert. Und ich finde das viel, viel gemütlicher als so ein dreigängiges oder fünfgängiges Menü, wo man sowieso nur die ganze Zeit in der Küche steht. Und das fand ich halt bei diesem Kochbuch super spannend. Das Buch ist tatsächlich in verschiedene Feste aufgeteilt. Also eine ganz ungewöhnliche Kapitelaufteilung. Da gibt es zum Beispiel ein Kapitel Abendtafel, ein Kapitel Familienlunch. Dann gibt es auch ein Kapitel Weihnachtsfeier, Geburtstagsparty, Grillfest im Sommer. Also so eigentlich mehr anlassbezogen als jetzt ja Menü oder speisenbezogen. Und für diese verschiedenen Anlässe schlägt der Mikkel Karstadt dann halt einfach verschiedene Gerichte vor, auch ein bisschen natürlich jahreszeitlich zugeordnet. Beim Grillfest im Sommer gibt's andere Sachen als beim Weihnachtsfest im Winter. Aber er sagt selber, man kann natürlich die Gerichte auch einfach kreuz und quer mischen und alles zu jedem Anlass servieren, wie man das gerade so möchte.
Was hast du denn schon draus gekocht?
Oh, ich habe einiges gekocht. Verschiedene Salate tatsächlich, zwei verschiedene Arten von Blätterteig-Tarts oder Galettes. Dann hatte ich auch ein warmes Bohnengericht, das mir super gut gefallen hat. Also eigentlich hat mir alles gut gefallen, muss ich sagen, weil die Gerichte sind wirklich einfach zu kochen. Das, also so wie das auch auf dem Titel versprochen wird. Aber da sind oft ganz ungewöhnliche Zutaten drin und deswegen hat man dann ganz oft so ganz überraschende Geschmackserlebnisse, wie zum Beispiel ein Couscous-Salat mit rohem Rhabarber oder ein Erbsenpüree, das mit Kamillenblüten gekocht wurde. Und das sind so Sachen, ich habe echt schon einiges gekocht und erlebt und ich bin ja auch eigentlich großer Fan von Otto Lengi und dessen Geschmacksexplosionen. Aber in dem Buch ist das ganz genauso toll und die Zutatenlisten sind deutlich kürzer.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ich muss auch sagen, als ich den Titel gesehen habe, habe ich auch direkt gedacht, ach, das Buch fehlt vielleicht auch noch in meiner Sammlung. Wir sind sehr gespannt, wie dein Urteil am Ende ausfallen wird. Das werden wir dann natürlich bei Valentinas lesen können. Wenn ihr das Buch schon habt, schreibt uns auch gerne eure Lieblingsrezepte daraus und welche Bücher gerade in Arbeit sind, könnt ihr bei Valentinas auch immer nachschauen. Unter der Rubrik Backstage halten wir euch da auf dem Laufenden. Stefanie, vielen Dank, dass du uns da schon einen ersten Einblick gegeben hast.
Ja, gern geschehen.
Heute zu Gast
ist Katrin Nick. Sie ist Lektorin im Dumont Buchverlag und betreut dort unter anderem Kochbücher. Sie hat Soziologie und Germanistik studiert, war dann in verschiedenen Verlagen tätig und hat aber schnell gemerkt, dass der Programmbereich Kochen und Lifestyle ihr ganz besonders gefällt. Ja, du bist Lektorin bei Dumont und bringst weniger, aber dafür sehr besondere Kochbücher im Jahr immer raus. Ganz aktuell ist da auch ein Buch der Instagramerin Ceci Chen, über das wir gleich auf jeden Fall noch mit dir sprechen wollen. Erst aber mal die Frage, was muss ein Kochbuch heute mehr liefern als einfach nur Rezepte?
Am besten ist immer, wenn ein Kochbuch auch wirklich noch eine Geschichte dahinter erzählen kann. Also wenn wir Absender oder Absenderinnen haben, die für das Thema stehen, die total authentisch rüberkommen und ja, wirklich noch eine Geschichte zu ihren Rezepten erzählen können, weil die Rezepte selbst bekommt man mittlerweile an vielen Orten, im Internet oder sonst wo. Und das Besondere ist einfach, dass wir es im Buch dann noch mit mehr Content anreichern können und natürlich die Möglichkeit haben, über wunderschöne Fotografien dann noch Atmosphäre zu transportieren und über die Gestaltung.
Das neueste Buch ist ja das einfach Chinesisch, Rezepte für jeden Tag von Sissy Chen. Wer ist die Autorin und warum hast du die ausgewählt?
Ich war schon länger Fan von Sissy Chen, tatsächlich über den Blog und Instagram-Kanal Eating in Berlin. Den habe ich verfolgt, so aus persönlichem Interesse. Mir war aufgefallen, dass sie im Zeitmagazin jetzt auch ihre Rezepte veröffentlicht. Und parallel beobachten wir ja auch immer so den internationalen Buchmarkt. Wir sind auf den Messen in Frankfurt, in London. Wir bekommen jede Menge Lizenzen angeboten und sehen also auch so ganz genau, was passiert denn so im Kochbuchbereich und überlegen dann natürlich auch da, was kaufen wir überhaupt ein, welche Themen sind spannend. Und da hatten wir hier so im Team irgendwie den Eindruck, dass die chinesische Küche für die Leserinnen und Leser immer interessanter wird. Also weil wir einfach gesehen haben, es gibt auch auf dem Lizenzmarkt Bücher, die sich mit der chinesischen Küche befassen. Man sieht irgendwie in Städten wie Berlin, Köln, es gibt großartige chinesische Restaurants und auch nicht mehr so, wie das vor 40 Jahren war, sondern einfach auf einem ganz, ganz tollen Level. Und da habe ich das irgendwie relativ schnell, als wir dann gesagt haben, boah, wir würden aber gerne da eine Eigenproduktion machen und nicht einen internationalen Autor nehmen, sondern natürlich aus dem deutschsprachigen Raum, sind wir irgendwie direkt bei Sissy Chen gelandet, weil sie einfach eine unglaubliche Expertise hat. Sie ist ja so im Bereich, wie sie selber auch immer sagt, in der Hausmannskost unterwegs, so wie die Chinesen und Chinesinnen einfach jeden Tag kochen und das für ihre Familie und ihre Freunde auf den Tisch bringen, macht gar nicht so die Küche, wie man sie im Restaurant findet, sondern wirklich, ja, wie man sie tagtäglich in China isst und hat dann so einen ganz, wie ich finde, modernen, pragmatischen Dreh gefunden. Dadurch, dass sie ja dann als Kind ausgewandert ist nach Wien. Ihre Mutter und sie hatten nicht den Zugang zu den Zutaten. Das gab es damals nicht. Das, was wir jetzt alles im Asiamarkt bekommen oder auch einfach im Supermarkt, gibt es ja die Zutaten wie Sojasauce, Sesamöl, Chiliöl, was man alles braucht. Wir kommen da heute gut dran, das war aber damals nicht. Und deswegen hat sie sich so einen ganz eigenen Zugang irgendwie ermöglicht und gibt auch so ganz tolle Tipps wie, ach, wenn du die getrockneten Weiznudeln nicht bekommst für dein chinesisches Nudelgericht, nimm doch einfach Spaghetti. Und das fanden wir irgendwie toll. Also diesen unglaublich bodenbehafteten, pragmatischen, persönlichen Zugang, den sie hat.
Was mich auch sehr interessieren würde, ist ja gerade, wie du sagst, die Sissy Chen ist ja hat ja wahnsinnig viel Follower, ist total erfolgreich. Man liest ja auch wirklich ihre Postings und sie ist schon sehr spannend. Warum lohnt es sich ja dann trotzdem noch, dieses Kochbuch zu machen? Was habt ihr sozusagen in dieses Kochbuch hineingetan, was du online nicht findest? Oder wie habt ihr die Geschichte erzählt, ihr seht dort, dass sie einen Mehrwert haben?
Ja, ich finde, man kriegt wirklich nochmal so ein Gesamtverständnis der chinesischen Küche und kriegt auch einfach nochmal noch mehr, als ihr das auf ihrem Blog gelingt. Da gelingt es ihr natürlich auch unglaublich gut und auch auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie einem die Scheu nimmt, diese Rezepte zu kochen. Aber ich finde, im Buch hat sie natürlich noch mal mehr Raum, dass sie einen an die Kultur näher heranbringt, an die Esskultur, was ich unglaublich spannend fand, dass sie irgendwie schreibt, in China wird nicht nach Rezept gekocht, wie das den Kindern beigebracht wird, dass sie von Anfang an mit am Tisch stehen und einfach zuschauen beim Kochen und es dann so ist, dass die 5-jährigen Kinder schon die Teigtaschen und die Nudelgerichte selber machen können. Also das erklärt sie nochmal. Zum Beispiel auch das Kapitel Chinesisches Neujahr war ihr sehr wichtig. Das ist das letzte Kapitel in dem Buch, was mich auch total gefreut hat, weil das kriegen wir in Europa immer so mit. Bei uns liegt Weihnachten alles lahm und dann merken wir immer, okay, jetzt kommt das chinesische Neujahr, da weiß man genau, alle Geschäftsverbindungen liegen jetzt erstmal brach 2 Wochen. Und das finde ich einfach schön, dass sie das nochmal so im Gesamten vermittelt hat. Und ich glaube auch so einen Überblick über die Zutaten, den sie am Anfang liefert, dass sie wirklich sagt, die 12 Sachen brauchst du aus den und den Gründen, das finde ich toll daran und ich kann einfach hinblättern und ich habe es dann tatsächlich so gemacht, habe mir die 12 Sachen rausgeschrieben, habe genau diese 12 Sachen geholt und kam dann wieder aus dem Asialaden und dachte, okay, jetzt bin ich perfekt präpariert und so war es auch. Ich konnte dann einfach anfangen, hatte alles da, musste nur noch die frischen Sachen holen und ich finde, das gelingt im Buch besser, dass man so das Gefühl hat, man kriegt einen Gesamtüberblick.
Das heißt, du kochst aber auch ganz viel aus den Kochbüchern, die du dann später machst?
Ich koche sehr gerne. Ich habe jetzt zeitlich nicht immer die Möglichkeit, vorher schon alle Rezepte oder einen Großteil zu kochen. Oft arbeiten wir auch so, dass wir als interne Lektoren sehr viel das Projektmanagement machen, uns um die Umschläge kümmern, uns darum kümmern, das Buch zu platzieren, im Verlag vorzustellen, nachher der ganzen Welt vorzustellen. Und für die reine Textarbeit ist es aber doch auch so, dass wir oft eine externe Lektorin dann noch ins Boot holen.
Sag mal, und wie viele Kochbücher hast du dann inzwischen schon gemacht als Lektorin, Katrin?
Ah, ich habe gerade nochmal überlegt. Also ich glaube, ich arbeite jetzt so seit 12, 13 Jahren im Kochbuchbereich. Ah, und das sind schon einige. Da kommt man wahrscheinlich an die 100 ran.
Du hast ja dadurch einen wahnsinnigen Überblick auch über dieses Kochbuchmarktgeschehen und welche Genre oder welche Konzepte erfolgreicher werden. Ein Thema ist ja, und das ist ja auch, besetzt ja auch Cissy Chen, ist ja dieses Autorinnen-Kochbuch. Also, dass halt im Vordergrund der Autor steht und das Thema vielleicht genauso wichtig ist, aber eben nicht wie früher. Du kennst ja sicherlich diese Zeit auch noch, dass eigentlich der Autor manchmal gar nicht genannt wird oder ganz klein das Thema das Große ist. Wie bewertest du diese Entwicklung eigentlich? Wird es immer wichtiger, sehr stark Autoren im Vordergrund zu haben?
Glaube ich schon. Man merkt jetzt auch, wenn man sich die Kochbücher anguckt, die besonders erfolgreich sind, muss man schon ganz klar sagen, dass es so bestimmte Platzhirsche gibt, wie Otto Lengi, Jamie Oliver, Tim Melzer. Also es gibt da wirklich die ganz Großen, die wahnsinnige Verkaufszahlen haben und auch dabei bleiben. Das heißt, jedes neue Buch, was die machen, ist immer wieder sehr erfolgreich, wohingegen es dann den neuen Autorinnen und Autoren deutlich schwerer fällt, einfach weil wir eine unglaubliche Fülle am Markt haben, sich durchzusetzen. Und dann ist es natürlich toll, wenn man so eine Autorin wie Cissy Chen findet, die einfach den Hintergrund hat. Im Grunde genommen ja auch so ein bisschen aus dem Bereich Social Media kommt. Sie hat einfach eine Community, die sie mitbringt, die auch schon auf das Buch gewartet hat. Also es gab bei ihr schon jede Menge Anfragen. Sie wurde immer wieder angesprochen, aber wann kommt denn endlich dein Kochbuch? Das heißt, da hat man da im Grunde genommen schon eine sehr gut definierte Zielgruppe. Und es war aber auch oder ist einfach ein Thema und auch eine Autorin, wo wir auch dann im Verlag wussten, das können wir aber auch dem Mainstream vermitteln, weil wir wollen natürlich über die reine Instagram-Community hinauskommen und dafür ist sie einfach prädestiniert, weil sie so viel zu erzählen hat.
Also ich würde es auch sehr begrüßen, also dass auch in Deutschland es mehr Autoren und Autorinnen gibt, die langfristig am Markt sind, also gerade wie jemand wie Cissy Chen, die ja schon jetzt ein enormes kulinarisches Potenzial als Autorin hat, weißt du, wie sie sich halt auch in alle 3, 4, 5 Jahre sich auch kulinarisch entwickelt. Also das ist ja auch irgendwie so sehr interessant. Ich finde, in Deutschland gibt es ja den Stefan Paul zum Beispiel, der macht ein neues Buch und seine Fans kaufen ihn. Ne? Ich fände das irgendwie auch toll, wenn halt mehr davon da sind, die sich auch länger am Markt da sind und man deren kulinarische Biografie eben mitverfolgen würde.
Ja, ich finde das auch schön, gerade auch bei Stefan Paul. Ich meine, meine japanische Küche bei ihm, das war ja auch ein Riesenerfolg und eigentlich auch ein Buch damals, wo man drauf gewartet hat, ne, was eine Lücke geschlossen hat und deswegen auch einen sehr großen Erfolg hatte. Und ich finde jetzt auch bei Debütantinnen wie jetzt Cissy Chen oder das war bei uns Splendido vor einigen Jahren, das ist das Debüt von diesen Autorinnen und Autoren und oft geben die so viel Inhalt ab. Und man muss das eigentlich begrenzen, indem man natürlich ein tolles Konzept entwickelt, eine Gliederung macht. Und beim ersten Buch fällt auch einfach viel an Inhalt hinten rüber. Und man hat dann schon die Ideen, ach, da würden wir mal genauer hinschauen. Das wäre doch ein Thema dann noch für ein zweites oder sogar ein drittes. Und das finde ich auch total schön, wenn man dann auch so zusammen wächst als Verlag, als Autoren. Und wenn dann die Leser auch mit einem gehen, ne?
Wir könnten wahrscheinlich noch sehr, sehr lange über Kochbücher sprechen. Cissy Chen liegt schon bei Katharina, wird bald rausgehen, wenn Katharina es nicht selber rezensieren möchte. Sind wir sehr gespannt schon. Wir konnten ja schon mal reinspinksen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, großartig, Katrin. Vielen
sehr
Dank.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Das ewige Regal.
Gehen wir mal davon aus, ich habe ein Regalbrett in meiner Küche. Welches Buch sollte da auf jeden Fall drinstehen, Katharina?
Es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Nachdem wir in Podcast Folge 1 hatte ich ja die Speisekammer empfohlen, Das ist ein tolles Kochbuch und in dieser Folge empfehle ich die Wiener Küche von Susanna Zimmerl. Das ist ein ganz besonderes Kochbuch der österreichischen Küche. Es gibt ja ganz viele Kochbücher der österreichischen und Wiener Küche. Der Markt ist irre gut besetzt, auch mit wirklich sehr vielen, sehr guten Kochbüchern. Das ist ganz auffallend. Und ich liebe diese Küche sehr, aus biografischen Gründen. Finde sie aber auch tatsächlich immer wieder so eine Wohlfühlküche, die ich immer wieder gern zur Hand nehme. Und es gibt halt einfach irre viele Besonderheiten von der Sprache angefangen. Ich erinnere immer gerne an die Kanarimilch, die Vanillesoße. Ich finde das so ein reizendes Wort dafür. Dieses Buch ist eigentlich ist überraschend sozusagen eins meiner Lieblingskochbücher geworden. Die Susanna Zimmerl hat einen ganz tollen Blog gehabt. Inzwischen findet man sie vor allem auf Instagram und war auch echt eine Größe in der Blogosphäre. 2015 ist dann dieses Buch erschienen und damit ist es auf meinem Schreibtisch gelandet und sofort hat es mich sehr angesprochen. Ich finde es gestalterisch ganz toll gelöst. Es ist, referenziert einfach Österreich, Wien vor allem natürlich. Aber dann kommt diese wahnsinnig tolle Autorin, weil Susanna hat halt wirklich, das sind Rezepte, von denen du spürst, die sind sehr, sehr oft schon gekocht worden und sie kann wirklich erzählen, worauf es ankommt. Und dann hat sie aber auch diesen bezaubernden Humor, der halt sofort einfach auch Spaß macht, auch mit österreichischen oder Wiener Inneneinsichten. Also sie spart nicht an klaren Worten und lustigen Worten, mit so einem bestimmten Humor eben. Genau, und als ich das erste Mal daraus gekocht habe, war es natürlich das Gulasch. Ich glaube, das ist immer so, dass man beim österreichischen Kochbuch erstmal das Gulasch probiert. Susanna Zimmerl sagt auch dazu, gutes Gulasch kochen zu können, ist eine Kunst. Und genau das ist es auch. Und deswegen geht ihrem Rezept für ein ganz ausgezeichnetes Gulasch 2 Seiten vorneweg, wo wirklich alle Details beschrieben werden. Also, wenn man das also gelesen hat, steht einem wirklich exzellenten Gulasch nichts mehr im Wege. Und das war mein erstes Rezept. Und dann habe ich mich so langsam in dieses Kochbuch hineingekocht und entdecke immer wieder was Neues.
Sehr schön. Ich habe es ja auch jetzt hier und habe es auch schon durchgeblättert. Mein erster Eindruck war, man muss aber schon entweder ein Wörterbuch daneben haben oder zumindest immer wieder umblättern, weil es ist sehr österreichisch.
Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Also Hollerbeeren statt Holunderbeeren. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu kochen, so richtig und mich in diese Kochbuchszene eingearbeitet habe, war das für mich auch manchmal befremdlich, diese nicht hochdeutschen Begriffe sozusagen, sondern die österreichischen. Und heute habe ich eine andere Meinung, glaube ich, als ich damals entwickelt habe. Das hat natürlich auch mit diesen Zeiten zu tun. Heute finde ich das total richtig, dass natürlich in einem österreichischen Kochbuch, auch wenn es in Deutschland verkauft wird, die österreichischen Begriffe sind. Natürlich ist es wichtig, dass am Ende eine Erklärung kommt, aber es hat eben auch was mit Authentizität zu tun. Und die Österreicher verwenden ja auch diese Begriffe. Und ich finde das auch inzwischen auch wirklich schön zu lesen. Ich habe mich aber inzwischen natürlich auch eingelesen. Ich weiß, was ist in der Regel, obwohl ich auch immer wieder nachblättern muss.
Hast du denn auch eine der vielen Süßspeisen daraus schon gemacht? Die haben mich ja als erstes angelacht.
Nein, von den Süßspeisen habe ich noch nichts gemacht, aber ich würde eigentlich alle machen wollen.
Ja, sehr schön. Kommt in unser Regal, das zweite Buch. Noch ist ein bisschen Platz. Wir sind gespannt, was du dann in der nächsten Folge raussuchst. Wir haben das Buch auch in den Shownotes verlinkt. Schreibt uns doch gern, ohne welches Buch ihr in der Küche verloren wärt, welches ihr immer wieder hervorholt. Und auch zu allen anderen Themen könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Wir sind gespannt, was eure Kocherfahrungen sind.
Zuhörern, die Valentinas noch nicht kennen, möchte ich an dieser Stelle mitgeben, dass alle Rezensionen über die Kochbücher, die wir in diesem Podcast vorgestellt haben, frei zugänglich sind. Die Rezepte sind in einer Paywall. Das heißt, man kauft einen Zeitpass für 2,50 Euro pro Monat und hat dann aber vollen Zugriff auf das gesamte Rezeptarchiv für ein Monat. Der Grund dahinter ist, dass der Blog werbefrei, datensparsam und unabhängig ist und der Zeitpass. Und damit möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken an alle Supporterinnen, die einen aktiven Zeitpass haben, finanzieren die Redaktion und auch diesen Podcast.
Das war unsere zweite Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr habt eine Menge mitgenommen. Abonniert und erzählt gern weiter. Und ja, vielen Dank dir, liebe Katharina. Geht's jetzt an den Herd oder was gibt's heute noch zu essen?
Was gibt es heute zu essen? Ich weiß es noch nicht. Ich war ja heute Morgen schon ganz schön in Charge mit meinen tollen Empanadas, aber ein Blick in den Kühlschrank wird es richten.
Sehr gut. Ich werde jetzt auch noch die restlichen Empanadas aufessen, bevor die Kinderbande kommt und sie mir weg isst. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge.
Sehr schön. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.